Willkommen zu einer neuen Folge von Rare Stories, dem Podcast über das Leben mit seltenen Erkrankungen. Ja, vielleicht hört ihr zum allerersten Mal rein. Dann ein kurzer Hinweis. In diesem Format spreche ich mit Betroffenen, mit Angehörigen und mit Expertinnen und Experten. Wir erzählen Geschichten, die Mut machen, informieren und zeigen, dass niemand mit einer seltenen Erkrankung alleine ist. Heute geht es wieder um Morbus Fabry, eine Erkrankung, die das Leben von Betroffenen und Familien, Freunden auf sehr unterschiedliche Weise prägt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über Alltag, über Belastung, über Hoffnung und auch über die Kraft der Gemeinschaft. Dafür habe ich heute zwei Gäste, die ganz unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Zum einen Dr. Berthold Wilden, selbst betroffen und Vorsitzender von Morbus Fabry Selbsthilfegruppe e.V. und zum anderen Chris Wolf, Psychologin und Coach, die seit vielen Jahren Menschen in Veränderungsprozessen begleitet. Gemeinsam wollen wir die vielen Facetten von Morbus Fabry beleuchten und vor allem darüber sprechen, was Betroffene und Angehörige brauchen, um gut durch den Alltag und gut durch das Gesundheitssystem zu kommen. Ich freue mich auf das Gespräch und ich glaube, es wird für viele von euch sehr spannend sein und eventuell auch hilfreich. Das wäre ganz schön. Chris Wolf, hallo, Dr. Berthold Wilden, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Hallo.
Herr Dr. Wilden, Sie sind Vorsitzender der Fabry-Selbsthilfegruppe und Frau Wolf, Sie begleiten seit vielen Jahren Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen, auch im Gesundheitswesen. Vielleicht die erste Frage direkt an Sie beide. Was bedeutet denn Morbus Fabry aus Ihrer Sicht, für Sie natürlich auch, aber auch für Betroffene und Familien, gerade im Alltag?
Ja, für Betroffene bedeutet das meistens natürlich eine Umstellung ihres Lebens. Es kommt auch darauf an, ob die Betroffenen eine lange Diagnosefindung hinter sich haben. In dem Fall haben sie meistens die Diagnosefindung hinter sich, weil sie Symptome haben, die immer mehr ihren Alltag beeinflusst haben. Sprich, das sind Schmerzen, Erschöpfungssymptome, also neuropathische Symptome, aber auch die Hitzeintoleranz. Beginnen vielleicht auch Probleme mit dem Herzen, mit den Nieren. Und die nicht selten dann aber auch erst in ihren 50ern oder 60ern ihre Diagnose kriegen, dann ist das oft so, dass sie nahezu erleichtert sind, die Diagnose zu haben, einen Grund zu haben für ihre Probleme. Auch ein Schock, weil sie gegebenenfalls dann auch erfahren, dass es dann auch nicht besser wird, sondern sich gegebenenfalls durch die Medikamente nur aufhalten lässt, dass sie den Status quo aufrechterhalten, beziehungsweise was die neuropathischen Symptome angeht, insbesondere die Schmerzen und die Erschöpfung, die können sich dann auch unter der Therapie verbessern. Gerade die Schmerzen verbessern sich bei vielen. Die gehen dann selten komplett weg, aber sie verbessern sich insoweit, dass die Leute wieder am Leben teilnehmen können. Und sieht allerdings anders aus, weil Patienten natürlich oder Betroffene, die ihre Diagnose dann frisch kriegen, zum Beispiel, was immer häufiger der Fall ist, dass sie das über einen Angehörigen erfahren, dass der Angehörige, sei es vielleicht auch ein Cousin oder Geschwister oder Eltern oder Kinder, die Diagnose gestellt bekommen und man dann selbst auch mal nachfragt, ob man das hat und dann gesagt bekommt, man hat Morbus Fabry, sich dann mehr mit der Krankheit dann auseinandersetzt und dann vielleicht auch geschockt ist, was damit alles verbunden sein kann. Und oft dann, oder gelegentlich zumindest, dann auch dazu führt, dass die Angehörigen die Krankheit dann auch ignorieren. Das führt dann auch schon mal bei Familien dann zu Problemen. Gerade wenn Eltern ihren Kindern sagen, geht doch mal dahin und sie kommen dann zurück, ja, ich habe das, Morbus Fabry, wollen sich dann aber nicht darum kümmern. Ich habe ja noch keine Symptome. Die Eltern aber auch gerade bei Jugendlichen dann merken, okay, das sind aber schon die Symptome, dass sie da schon irgendwie aufhört, dass sie dann schon mal Schmerzen hat und so weiter oder schon mal eher erschöpft ist als andere Kinder. Das kann schon mal zum Konflikt führen, aber das ist halt, es kommt immer darauf an, wie weit, ob es aus heiterem Himmel kommt oder nach einer langen Diagnose und in welchen Altern, welchen Lebensabschnitt die Person sich findet. Da sind dann immer die Probleme zu sehen.
Frau Wolf, was bedeutet es denn aus psychologischer Sicht? Also was bedeutet diese Erkrankung für Betroffene und für Familien? Ich weiß, dass Sie in Ihrer täglichen Arbeit auch ganz viel mit Betroffenen von seltenen Erkrankungen zu tun haben und arbeiten.
Ich glaube, man muss als erstes sagen, dass es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie Morbus Fabri den Alltag beeinflussen oder beeinträchtigen kann. Das kommt darauf an, ob man in einer Diagnosephase ist, dass die Beeinträchtigung sicherlich psychologisch eine beträchtliche, weil der Patient Symptome hat, die er sie sehr ernst nimmt, aber das Umfeld meistens wechselnd ernst nimmt und nicht so richtig einordnen kann. Während in, wenn man die, und das ist natürlich eine, ist natürlich eine Belastung, die den Alltag über Jahre, ne, wir reden von ungefähr 8 Jahren bis durchschnittlich diagnostiziert ist, die den Alltag sehr beeinträchtigt. Nach der Diagnose ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Man hat dann zunächst mal eine Erklärung für Symptome. Trotzdem bleibt natürlich im Umfeld so eine, ich sag mal, wechselnde Gewöhnung an Symptome. Einerseits und andererseits bleibt natürlich, wie Dr. Wilden auch schon ausgeführt hat, die Frage, was heißt das für für übrige Familienmitglieder? Macht man einen Test? Was macht man, wenn man möglicherweise auch von Fabry betroffen ist? Wie geht man überhaupt mit dieser doch sehr unterschiedlich einflussreichen Erkrankung um? Ich glaube, das hat eine sehr, sehr große Auswirkung. Vielleicht einen Aspekt, den ich so ein bisschen hervorheben möchte, ist die Erschöpfung, die Patienten nicht selten mehr oder weniger durchgängig haben. Und das kennen wir aus anderen Bereichen auch, dass Erschöpfungssymptome, viele von uns kennen es seit Long Covid sozusagen, dass Erschöpfungssymptome irgendwo die Umwelt auch erschöpfen und die Umwelt beginnt das nicht mehr so ernst zu nehmen. Das ist echt ein Problem und sehr quälend für alle Beteiligten. Genau, das ist so jetzt kurz auf eine sehr komplexe Frage eine kurze Antwort.
Ja, vielen Dank dafür. Und Sie haben es gerade auch gesagt, im Durchschnitt sind es 8 Jahre, Herr Dr. Wilden. Ich würde gerne noch mal von Ihnen hören. Also wenn es gerade um dieses Thema, ja, lange Diagnosewege, eventuell auch Fehldiagnosen und viel Ungewissheit auch. Wie war denn so Ihr Weg und Ihre Geschichte? Und konnten Sie damals auch schon oder vielleicht auch in der Retrospektive erkennen, was Ihnen damals gefehlt hat?
Also bei mir war das so, dass meine Mutter diagnostiziert worden ist. Bei ihr ist es beim Augenarzt aufgefallen. Es gibt ja beim Morbus Fabry typische Veränderungen, die beim Augenarzt oder auch beim Optiker entdeckt werden können. Und das war früher nicht selten, es wird immer seltener. Aber früher war es häufig so, dass der Augenarzt den ersten Verdacht gestellt hat, auch bei meiner Mutter. Sie ist dann auch in Therapie bekommen. Ich war mir zu der Zeitpunkt nicht so bewusst, dass ich Symptome haben könnte, auch wenn ich zum Beispiel die Hitzeintoleranz hatte und auch die Erschöpfung sich schon langsam anfing auszuprägen. Aber ich hatte halt nicht Probleme mit Herzen oder mit Nieren zu dem Zeitpunkt. Und bei mir kam dann weil ich keine Kinder hatte, keine Nachkommen, habe ich mich auch nicht direkt testen lassen. Mein Bruder wurde damals erstmal negativ getestet. Dann hat sich dann doch gezeigt, dass ich Symptome habe, habe mich dann testen lassen und es kam dann halt raus, dass ich die Krankheit habe. Der Informationsbedarf für mich, ich muss dazu sagen, mein Hintergrund ist, ich bin Biochemiker, konnte mir dementsprechend halt die Symptome dann auch schon zusammensuchen und hatte dann nicht so den absolut großen Bedarf. Insbesondere was angeht wie solche Dinge wie Vererbung. Ich hatte allerdings auch in Köln, an dem Kölner Zentrum, wo ich angeschlossen bin, Kölner Fabry-Zentrum an der Uniklinik in Köln, auch eine genetische Beratung dabei. Das ist eine Sache, die hat man vielleicht beim Hausarzt nicht. Darum empfehlen wir auch immer, sich möglichst ein Fabry-Zentrum anzuschließen. Erstens, weil es da verschiedene Fachärzte gibt, die die Krankheit auch von allen Perspektiven beleuchten und sich mit dem Krankheitsbild Morbus Fabry auskennen, aber auch weil es eine genetische Betreuung gibt und weil die Leute dann nicht selten auch wissen, was es bedeutet, an chronischen seltenen Erkrankungen zu leiden. Und von daher war bei mir der Informationsbedarf, sage ich mal, gedeckt. Ich kenne das aber auch jetzt aus unserer Praxis in der Selbsthilfe, dass viele, die anrufen, den Verdacht geäußert kriegen, weil sie auch auf eine unterschiedlich lange Diagnose so sind und dann plötzlich Fragen haben, sagen, sie haben sich im Internet schlau gemacht, darum sind ja auch meistens unsere Telefonnummer gekommen und wollen mal so wissen, wie das dann so ist. Und dann kann ich ihr den Leuten dann, ich sag mal, aus dem Alltag, zum Morbus Fabry Patienten berichten. Selbst wenn ich die neurologischen Schmerzen nicht habe, habe ich auch Kontakt zu vielen Patienten. Wir führen ja auch regelmäßig Patiententreffen durch, entweder virtuell, das heißt online, oder auch live im richtigen Leben. Von daher kenne ich mich dann auch. Da sind dann schon die Bedürfnisse da und vor allen Dingen dann auch, inwieweit sich diese Symptome ausprägen können. Wir haben viel Kontakt zu Frauen, eigentlich mehr als zu Männern. Das ist aber, denke ich, so im gesamten Gesundheitsbereich, dass da die Frauen eher hellhöriger sind. Da kann ich zum Beispiel die Leute denen dann auch schon sagen, wenn die sagen, sie haben den Verdacht geäußert bekommen, ist das und das schon gemacht worden. Und das ist, glaube ich, auch so der Informationsbedarf. Also welche Symptome können auf mich zukommen und wie wahrscheinlich das, wie kann man damit umgehen? Weil gerade bei Patienten, die zum Beispiel viele Symptome haben und dann letztendlich nach mehreren Jahren, mehr als diese 8 Jahre, die dann zum Teil nach 20, 30 Jahren erst ihre Diagnose kommen, die wollen dann auch wissen, sind jetzt wirklich alle meine Symptome auf dem Morbus Fabry oder kann ich dann noch mal was nachhören, nachhorchen? Und auch natürlich ist ein großer Informationsbedarf, dass die Patienten wissen, was passiert denn jetzt unter der Therapie, womit kann ich rechnen, nicht? Wovon kann ich ausgehen? Und das sind so die Dinge, die Leute beschäftigt. Bei manchen Patienten auch, gerade eigentlich bei Jüngeren, aber auch bei Eltern, die sich um ihre Kinder Sorgen machen, ist es, wie sieht es mit den Nachkommen aus, mit dem Kinderwunsch, wenn da ein Kinderwunsch ist. Gerade bei Frauen, die vielleicht sehr wenig Symptome haben, die dann aber zum Beispiel einen Vater haben oder einen Onkel oder einen Großvater, der starke Symptome hatte, da gibt es natürlich den Informationsbedarf. Und dann ist es auch hilfreich, wenn vielleicht auch nicht unbedingt ich mit Ihnen spreche, wir hatten das schon mal konkret, diese Frage von einer Patientin, die selbst, die so Ende 20, Anfang 30 war, die den Kinderwunsch hatte mit ihrem Mann und dann zu einem Treffen gekommen ist. Und dann war dann eine Mutter mit zwei betroffenen Kindern, die auch stark, durchaus stark betroffen sind, die jetzt so in der Pubertät sind und die dann klipp und klar gesagt hat, auch selbst, sie ist auch Patientin gewesen und gesagt hat, ja, sie, selbst wenn sie gewusst hat, dass ihre Kinder Morbus Fabry kriegen, sie hat sich trotzdem für die Kinder entschieden. Und das war dann halt mal wirklich eine Perspektive von einer Mutter, die Fabrikinder hat. Und das hat dem Paar dann auch geholfen, sich ein besseres Bild zu machen. Gerade weil es jetzt ja auch Therapien gibt. Man muss dazu immer sagen, den Vergleich, den die Patienten dann haben innerhalb der Familie, das sind dann auch Männer gewesen. Also es sind ja hauptsächlich Männer oder viele Männer, die Symptome entwickeln. Aber auch Frauen natürlich, die auch älter sind, die halt die meiste Zeit ihres Lebens ohne Therapie dastanden. Und bei den Kindern, die man heutzutage kriegt, sind ja direkt die Therapieoptionen da. Spätestens im Alter, wenn sie die ersten Symptome kommen und dann auch bei den Kindern der Bedarf oder die Bereitschaft da ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das ist ja jetzt, also so wie Sie gesagt haben, Morbus Fabry hat ja ganz unterschiedliche Gesichter und unterschiedliche Facetten, kann sich unterschiedlich zeigen. Frau Wolf, gerade in dieser Zeit, vielleicht bis zur Diagnose und mit den ganz vielen Fragen, die so unterschiedlicher nicht sein können, kann man konkret vielleicht sagen, wie sich diese Belastung, diese Fragen auch vielleicht auf den Umkreis ausweitet?
Ich glaube, das ist eine Zeit, häufig eine Zeit, die von Schwankungen geprägt ist. Das Umfeld, Freunde, Bekannte, Kollegen, Familie, überlegt einfach, was ist da los? Wie geht's der Person, der Betroffenen? Wie weit immer dieses für mich schmerzhafte Etikett als Psychologin, ist es vielleicht doch psychisch? Wir wissen es ja nicht. Wie ernst kann, darf, muss man das nehmen? Was muss man tun? Was ist der richtige Support? Geht es vielleicht darum, eher so positiv denken, man baut die Person auf und spendet Zuversicht im Sinne von, ach, du bildest dir das ein, super hart für Betroffene, ganz, also das ist wie ein Schlag. Oder ist es vielleicht eher sehr ins Verständnis gehen? Und ich glaube, die beiden Haltungen schwanken hoffentlich so, dass die Patienten oder die in dem Zeitpunkt noch nicht diagnostizierten Patienten eine Chance haben, ernst genommen zu werden. Ich glaube, das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Das heißt, wenn ich dem Umfeld einen Rat geben darf oder würde, dann ist es, hör genau hin, sieh die Person und versuch das zu verstehen, versuch es aus der Sicht des Betroffenen zu sehen und versuch in dessen oder deren Schuhen sozusagen ein paar Meter mal zu laufen und dich da reinzufühlen. Und dieses Abtun, ja, bildet er sich ein, ist psychosomatisch oder was man da immer für mehr oder weniger doofe, Entschuldigung, Labels finden kann, das würde ich mir, glaube ich, so gut wie möglich verkneifen, weil ich das auch sehr übergriffig finde. In dem Moment, wo jemand Symptome berichtet, finde ich es gut oder dass es ihm oder ihr nicht gut geht, ne? Dass etwas da ist, was einem quält, was, wo man sich entschieden hat, es nicht normal zu finden. Ja? In dem Moment würde ich halt zuhören. Das ist ja, man muss ja bedenken, wenn jemand zum Beispiel sein ganzes Leben damit beschäftigt ist, ein bisschen erschöpfter zu sein, um das mal als Beispiel zu nehmen, dann ist es für die Person ja normal. Und in dem Moment, wo er oder sie sich entscheidet zu sagen, hey, nee, ich glaube, das ist doch gar nicht durchschnittlich. Ich bin ein bisschen anders als die meisten Menschen. In dem Moment ist es liebevoll, wertschätzend und hilfreich, das ernst zu nehmen, hinzugucken und mit der Person ein Stück Weg gemeinsam zu gehen. Das ist nicht immer einfach, möglicherweise, aber ich glaube, das ist wichtig und hilfreich.
Und dann kommt die Diagnose, kann man sagen, dass es für Betroffene und aber auch für das Umfeld vielleicht eine Erleichterung sein kann, wenn eine Diagnose endlich steht, in diesem Fall Morbus Fabry?
Ja, ich denke, weil bei vielen ist es so, dass es auf jeden Fall eine Erleichterung ist, ja, dass man weiß, die Diagnosesuche ist zu Ende. Da man weiß, wo man dran ist und man kann auch, wir hatten das ja gerade schon mit den Ärzten genommen werden oder das ist in die psychosomatische Ecke gestellt, weil man hat, kann dann auch reagieren und sagen, nein, ich habe Morbus Fabry und da geht es ganz vielen so, ich bin dann nicht alleine und das liegt an dem Morbus Fabry. Dass natürlich die Psyche auch einen Einfluss hat an den Krankheitsempfinden, das ist eine andere Sache. Das ist natürlich klar. Deswegen wenden sich die Leute ja auch an eine Selbsthilfegruppe, weil sie da Unterstützung gerade da in dem Bereich brauchen. Aber für viele ist es eine Erleichterung. Aber wie gesagt, ich hatte es schon anfangs ja erwähnt, wenn die Diagnose, ich sag mal, von der Seite kommt, von Angehörigen, die sagen, ich habe Morbus Fabry, du könntest das auch haben, dann ist es natürlich eher eine Belastung. Und wie ich auch schon mal erwähnt habe, das kann dazu führen, dass die Leute die Krankheit dann ignorieren. Gerade die Jugendlichen neigen dazu, dass dann, weil die natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt sind, nicht?
Frau Wolf, gleiche Frage an Sie. Diagnose ist gleich großer Meilenstein, Fragezeichen.
Ich spreche natürlich im Wesentlichen mit Patienten, die Symptome haben. Und also nicht die jugendlichen Angehörigen, da bin ich 100%ig d'accord mit Herrn Dr. Wilden. Da kann es schon mal sein, dass die Erkrankung ignoriert wird, dass das ein unangenehmer Wegbegleiter ist, den man nicht sehen will, diese Erkrankung. Aber Patienten, die Symptome haben, erleben meiner Erfahrung nach die Diagnose oft als einen eher, ich sag mal, positiven Meilenstein oder in meiner Sprache heißt das ein nicht negativer Meilenstein. Also etwas, was man jetzt nicht feiert, was aber im Effekt schon hilfreich und günstig ist, weil man jetzt weiß, womit man es zu tun hat. Und Fabry hat ja, was das betrifft, ein paar gute Seiten. Es gibt Therapien und es ist eine häufigere, seltene Erkrankung. Das heißt, es gibt schon eine Menge Wissen. Man kann was tun. Man ist nicht mehr alleine und mit einer außergewöhnlichen Symptomkombination, sondern hey, jetzt kann man was tun. Jetzt fängt die Arbeit des Weges mit dem Fabry als Wegbegleiter zusammen an. Und das ist möglich. Und es geht nicht selten, ja, es ist nicht toll, aber es geht schon relativ gut durch Therapien. Und insofern ist das tatsächlich oft ein nicht negativer Moment, eine Erleichterung.
Ja, und dennoch handelt es sich um eine seltene Erkrankung und davon ist
Absolut.
man natürlich auch abhängig, ne? Dass diese Erkrankung natürlich auch erstmal erkannt wird und diagnostiziert wird und ja im besten Falle dann auch auf Augenhöhe kommuniziert wird. Ich möchte gerne auch nochmal auf die Kommunikation zu sprechen kommen mit Ärztinnen und Ärzten. Herr Wilden, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht oder auch also auch Erfahrungen aus Ihrer Selbsthilfegruppe von anderen Mitgliedern, wenn es darum geht, ich habe die Diagnose mitgeteilt bekommen von Ärzten. Welche Herausforderungen gab es da? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Weil natürlich kann nicht jeder Arzt alle seltenen Erkrankungen wissen, aber dennoch ist man ja unbedingt eher davon abhängig, diese Diagnose von einem Arzt vermittelt zu bekommen.
Bei mir war es so, die erste Diagnosestellung, die war, gut, bei meinem Hausarzt war der Verdacht auch schon aufgekommen, er hat dann Ultraschall gemacht und da war die Niere, bei mir ist es ja hauptsächlich die Niere das Problem, die Niere schon lange nicht mehr zu sehen und hat mich dann überwiesen an die Nephrologie, damals noch an der Uniklinik in Aachen. Die kannten das Krankheitsbild aber auch oder haben auch schon direkt den Verdacht geäußert, weil sie gesagt haben, wir finden nichts und weil ihre Mutter ja auch mal aus Farbe hat, sollten sie da mal genauer reinschauen und bin dann nach Köln gegangen, direkt zum Farbezentrum und war ja dann da vor Ort und dort war eigentlich alles gegeben, wie wir uns das auch vorstellen. Aber wir wissen natürlich auch, dass Patienten gerade mit langen Diagnosesuchungswegen oder Geschichten das hauptsächliche Problem ist, es nicht ernst genommen zu werden, gerade wenn die Symptome neuropathischer Natur sind. Also wenn man was an Nieren oder an Herzen hat, dann ist es immer, ich sag mal, leichter für die Patienten oder für die Ärzte, die da hat man was Handfest, da hat man was Richtiges in den Händen, sage ich immer so. Gerade das ernst genommen werden ist schon, was die Patienten sehr beugt, wenn man halt nicht ernst genommen wird von Ärzten oder von deinen irgendwie Arbeitskollegen, aber gerade von Ärzten, wenn man da, wo man sich ja hinwendet, um ernst genommen zu werden, wenn man dann nicht ernst genommen wird.
Frau Wolf, das Thema Kommunikation ist ja auch ein großer Part Ihrer täglichen Arbeit und wir haben es gerade auch schon gehört bei den Ausführungen von Herrn Dr. Wilden, wie es ist, mit Ärzten zu sprechen und die Diagnose zu bekommen. Was müsste denn aus Ihrer Sicht dann noch geschehen bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, also bezüglich Sprache, bezüglich Haltung, ja, bezüglich Kommunikation, damit Betroffene sich im besten Falle besser verstanden fühlen?
Genau, ich glaube, dass ein positiver Blickwinkel hier ganz hilfreich ist. Ich arbeite selbst relativ intensiv an diesem Thema, ja, mitteilen schwieriger Diagnosen, Breaking Bad News, wie das dann heißt im ärztlichen Kontext. Und die Leute, mit denen ich arbeite, Ärzte, Ärztinnen, erlebe ich als ziemlich kompetent und ziemlich bemüht. Und das tut mir immer ein bisschen weh, wenn gleich die Frage nach der Optimierung und auch mit so ein bisschen einem negativen Touch gestellt wird. Ich glaube, dass ein solches Gespräch eine Zusammenarbeit ist, eine Kooperation zwischen Patient und Ärztin und Arzt. Und das muss man, glaube ich, gut gemeinsam gestalten. Das ist nicht ganz einfach. Der Arzt, die Ärztin kann nicht vorhersehen, zum Beispiel wie genau ein Patient, eine Patientin die einzelnen inhaltlichen Details einer Erkrankung erklärt haben möchte. Das muss man rausfinden in einem solchen Gespräch. Mhm. Und auch die Perspektive muss man gemeinsam sensibel entwickeln. Ich glaube, dass es einerseits stehen Ärztinnen und Ärzte unter einem enormen Druck. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Wir haben ein sehr merkwürdiges Gesundheitssystem im Moment. Das ist so ein bisschen das eine. Und das andere ist, ich glaube, es ist schon hilfreich, wenn man Ärztinnen und Ärzten eine Gelegenheit gibt, an diesen Themen zu arbeiten oder sich auszutauschen. Der fromme Wunsch nach der Supervision ist einer, den ich natürlich als Psychologin immer wieder erzähle. Es ist gut, wenn Ärztinnen und Ärzte über das Thema einfach mal reden können, sich austauschen können, auch schauen können, wie das vielleicht ein Kollege macht, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das für sie gut anfühlt, weil es immer eine Situation ist, vor der man auch ein bisschen Respekt hat, natürlich. Das ist so das eine. Und das andere ist, ich glaube, es ist gut, wenn man den Medizinprofis, Ärztinnen und Ärzten einfach auch zugesteht, dass sie das so machen, wie es für sie möglich ist. Und das ist oft schon sehr, sehr gut. Das ist mir wichtig.
Vielen, vielen Dank für die Antwort. Und ja, der Austausch ist, glaube ich, generell wichtig. Natürlich auch mit Ärzten, aber auch untereinander. Herr Dr. Wilden, ich hatte schon gesagt, Sie sind Vorsitzende der Morbus Fabry Selbsthilfegruppe. Und da erleben Sie ja natürlich tagtäglich oder gestalten Sie ja auch tagtäglich auch das Zusammenkommen von Morbus Fabry Erkrankten, aber wahrscheinlich auch Angehörigen. Mal ganz allgemein gefragt, was gibt die Gemeinschaft eigentlich den Mitgliedern? Also wie wertvoll finden Sie Austausch von Betroffenen mit der gleichen seltenen Erkrankung?
Die meisten Patienten finden den Austausch sehr wichtig. Gerade das ist auch der Grund, warum sie sich zur Selbsthilfegruppe hingewendet haben und Mitglied geworden sind. Bei uns in der Morbus Fabri Selbsthilfegruppe sieht der Austausch wie folgt aus. Wir haben einmal im Jahr ein Jahrestreffen, in dem alle Mitglieder eingeladen sind, sich über ein Wochenende zu treffen. Also wir treffen uns dann, beginnt mit Freitagsabends, mit einem gemeinsamen Abendessen, wo die Leute sich dann wiedersehen, die sich zum Teil ja auch schon 20 Jahre kennen, aber auch neue Mitglieder begrüßt werden. Und das ist dann häufig halt für gerade die neuen Mitglieder dann halt das erste Mal, dass sie in dem Umfang sehen, dass es so viele Morbus Fabry-Patienten dann gibt. Und innerhalb dieses Treffen gibt es dann auch ein Programm für die Eltern bzw. für die Erwachsenen, die sich dann informieren können. Wir haben jetzt dieses Jahr begonnen, auch intensiv Workshops anzubieten, zum Beispiel auch für Angehörige, die ja besonderen Austauschbedürfnis haben, das normalerweise auch nicht so häufig gedeckt wird. Wir hatten allerdings auch Jugendgruppen. Die Jugendgruppen haben wir jetzt schon länger. Das war immer so ab 12 Jahren. Und wir haben dieses Jahr angefangen, es sogar zwei Jugendgruppen zu machen, zwischen 9- und 14-Jährigen, die dann eine Kindersprechstunde hatten mit einer Kinderärztin. Und dann die Eltern, die sich auch schon zum Teil kennen, die waren dann dieses Jahr eingeteilt für die 14- bis so 18-, 20-Jährigen, die dann auch ihre Jugendsprechstunde haben, die dann auch aber natürlich andere Fragen stellen, die ein anderes Informationsbedürfnis haben. Und das ist dann nicht selten für die Kinder bzw. die Jugendlichen das erste Mal, dass sie sich mit Leuten unterhalten über Morbus Fabry, die gleichaltrig sind und auch die Symptome haben, die das natürlich dann auch mitempfinden können, den man auch nichts erklären muss, wenn es einem manchmal nicht so gut geht. Und das Ganze ohne ihre Eltern, also unter sich, ohne, ich sag mal, seinesgleichen, auch den Gleichaltrigen. Dann hatte ich ja schon gesagt, dass wir auch einen Angehörigen-Workshop hatten und wollen das ausweiten im kommenden Jahr, dass wir einen Eltern- und Angehörigen-Workshop parallel haben werden, weil das da unterschiedliche Bedürfnisse gibt bei Eltern, entsprechend den Eltern, die auch am Morbus Fabry erkrankt sind, die das dann ich sag mal, weitergegeben haben, die ein anderes Bedürfnis darüber zu reden, haben auch andere Fragen als Angehörige, die nicht erkrankt sind. Und da ist es natürlich dasselbe Spiel. Also das sind dann auch dann Partner von Patienten, die das erste Mal mit Leuten zusammenkommen, die auch einen Partner haben, der an Morbus Fabry erkrankt ist. Da zum ersten Mal in Austausch treten. Wir bieten allerdings natürlich auch den Austausch online an. Da sind auch einige, die nur online teilnehmen, weil sie auch nicht mehr so mobil sind. Insbesondere im Sommer, wenn es so heiß ist. Es gibt ja da die Hitzeintoleranz bei Morbus Fabry. Und wir bieten auch in einigen Städten sogenannte regionale Patiententreffen an. Die dauern dann nicht so lange, die sind dann nur so knapp 3 Stunden, je nachdem, wie die Patienten sich an den Tag fühlen. Da hatten wir beim letzten Mal auch so nach 2, 2,5 Stunden gesagt, es ist gut jetzt heute nicht, weil die Leute dann müde waren und mussten ja dann auch noch nach Hause. Oder aber wir veröffentlichen auch 4-mal im Jahr die sogenannten Fabry News, das ist unser Magazin. Da veröffentlichen wir zum Beispiel auch neben Informationen zum Morbus Fabry, neben unseren Tätigkeiten, unsere die Vereinsarbeit vorstellen und in der Retrospektive, aber auch dann die Termine dann kurz vorstellen, wann die sind, die nächsten Termine, bieten wir auch immer eine Patientengeschichte an, wo die Patienten zu Hause sich auch immer wieder finden in diesen Patientengeschichten, die auch immer eine Rubrik ist, die immer sehr gerne gelesen wird.
Frau Wolf, und aus Ihrer Sicht, was passiert mit Betroffenen, wenn sie aufeinandertreffen und endlich, in Anführungsstrichen, mal jemanden treffen mit der gleichen seltenen Erkrankung?
Wenn man in der Psychologie schaut, wie Beziehungen funktionieren, dann stellt man sehr früh fest, übrigens natürlich auch empirisch gut validiert, also gut belegt, dass Ähnlichkeit ein unglaublich wichtiges Merkmal, vor allem in der Frühphase von Beziehungen, ist jetzt egal, welche Beziehung. Das heißt, Menschen suchen Ähnlichkeit. Das ist etwas, was sehr schnell Freundschaften bahnt, Und auch für jede, also auch wenn man sich Partnerbörsen anschaut, ob das dann psychologisch immer so schlau ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es werden immer Ähnlichkeiten gesucht. Und da steckt eine tiefe psychologische Realität dahinter. Das heißt, wenn man das schafft, als jemand, der ein bisschen außergewöhnlich ist, als Fabry-Patient, weil er oder sie Symptome oder Besonderheiten hat, kleinere Missempfindungen vielleicht, die andere Leute nicht haben, dann ist das eine wahnsinnige Erleichterung, mal mit einer Gruppe, kleiner oder größer, zusammenzukommen, für die genau diese Ähnlichkeit zutrifft, die das kennen und verstehen und für die das in gewisser Weise der Alltag, die Normalität ist. Das ist erstmal eine Riesenerleichterung und schafft Nähe. Das kennen wir aus sehr, sehr vielen Selbsthilfegruppe-Kontexten, dass sich in den Selbsthilfegruppen auch direkt Freundschaften bilden, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als in anderen sozialen Gebilden, einfach weil die Ähnlichkeit sehr stark verbindet. Das ist super. Es gibt Ähnlichkeit, es gibt ein, oh, hier kann ich mich fallen lassen, hier wird das verstanden. Zum Beispiel die Hitzeintoleranz. Ne? Das versteht man unter Menschen, die mit dem Fabry zu tun haben. Und weil Herr Dr. Wilden das Beispiel genannt hatte. Auf der anderen Seite kenne ich das immer mal aus solchen Kontexten, dass gerade solche Treffen auch ein Stück weit belastend sein können. Kleine kritische Stimme. So berichten das Patienten, Betroffene, auch Angehörige, weil man natürlich massiv konfrontiert wird mit Menschen, die ja auch krankheitsbedingte Schicksale letztlich haben. Da muss man, glaube ich, so eine ganz gute Balance finden als Patient, als Angehörige, dass man einerseits sich diese Ähnlichkeit, ich sag mal, gönnt, also sich das erlaubt, diese Ähnlichkeit zu genießen und sich angenommen, verstanden und eben in Anführungszeichen normal zu fühlen. Hier sind wir alles so, und auf der anderen Seite zu schauen, dass man dadurch nicht aus seinem eigenen Kontext rausfällt und in so eine bisschen traurige Haltung geht, weil es manchen Leuten eben auch deutlich schlechter geht als einem selbst. Ich glaube, da muss man ein bisschen so eine Balance halten. Aber ja, das Wichtigste und das Beste ist die Ähnlichkeit. Und die Workshops, die Dr. Wilden andeutete oder jetzt erzählte, ich kann sie mir ja nur ein bisschen vorstellen, nach dem, was ich jetzt gehört habe, aber die klingen fantastisch. Ich glaube, das ist ein Geschenk und ein Privileg, dass man so etwas anbieten darf und für die Betroffenen wirklich toll. Ich kenne das aus anderen Kontexten. Großartig. Heiße Empfehlung.
Ja, und wer mehr wissen möchte und sich informieren möchte, darf natürlich in die Shownotes schauen, weil dort haben wir auch die oder den Link der Selbsthilfegruppe, der Morbus Fabry Selbsthilfegruppe hinterlegt. Sie zwei bringen ja auch heute zwei unterschiedliche Perspektiven mit, was ich sehr, sehr großartig finde. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt auch ein weißes Blatt Papier oder eine Glaskugel, das dürfen Sie sich aussuchen. Und wenn Sie beide an die Zukunft denken, was würden Sie sich denn wünschen für den Umgang mit Morbus Fabry, Frau Wolf?
In erster Linie, dass schneller diagnostiziert werden kann. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Das würde ich der guten Fee sozusagen als Wunsch mitgeben. Das ist natürlich ein sehr multifaktorielles Geschehen. Dafür müssten viele Dinge passieren. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn wir das irgendwie schaffen, für eine solche Erkrankung so ein Bild im Kopf zu haben, was es uns ermöglicht, mit den Angehörigen und den Patienten ja einfach noch verständnisvoller umzugehen, noch mehr zu sehen, was die Menschen bewegt, dann wäre das für mich etwas, was ich mir wünschen würde. Natürlich finde ich es großartig, dass es Therapien gibt, selbstverständlich, verfolgt es seit vielen Jahren. Das ist super. Vielleicht ginge sogar noch ein bisschen mehr. Auch das würde ich mir wünschen, dass die Industrie vielleicht noch was entwickelt, was das ein oder andere noch verbessert.
Herr Dr. Welden, gehen Sie da mit?
Ja, sicherlich, das wäre wünschenswert. In beiden Dingen, also die Therapien, dass es eine Weiterentwicklung gibt. Und wir wissen auch, wir stehen natürlich auch in Kontakt mit Forschern und wissen, dass uns da auch in den nächsten Jahren, vielleicht auch schon nächstes Jahr, mit Fortschritten zu rechnen ist. Und sind sehr gespannt, werden das auch weiter begleiten und werden da auch unsere unsere Mitglieder und die Patienten allgemein auch weiter informieren. Aber auch was das, die rechtzeitige und die frühe Diagnose angeht, da bin ich auch, stimme ich überein mit der Frau Wolf. Und ich kann es mal so ausdrücken, also ich würde mir wünschen, dass Ärzte mehr dazu neigen, den Rückschluss zu ziehen. Ich finde nichts, der Patient hat zwar Symptome, aber ich finde nichts. Das bedeutet nicht, da ist nichts, sondern da kann auch was Seltenes dahinter stecken. Auch ein Facharzt, der sich ja einen für einen Spezialisten hält, muss ich sag mal, diesen Switch machen, anderes Mindset aufbauen in Zukunft und sagen halt, okay, ich finde nichts, auch wenn ich der neurologische Experte bin, oder sagen wir vielleicht sogar der Experte für neurologische Schmerzen, dann schicke ich mal die Leute zum Zentrum für seltene Erkrankungen, die jetzt ja bei den Unikliniken immer mehr entstehen. Und dieser Schritt muss einfach in der Ärzteschaft erfolgen, also Hausärzte, aber auch Fachärzte, dass die halt in diesen Switch in der, ich sag mal, in der ärztlichen Denke machen. Das kann was Seltenes sein, weil jeder 20. Deutsche hat eine seltene Krankheit, also 4 Millionen von 80 Millionen haben eine der 6.000 bis 8.000 unterschiedlichen seltenen Erkrankungen, die jede für sich dann halt nur eben selten ist, aber zusammengenommen dann ist halt doch jeder 20. Und schicken wir den doch mal zum Zentrum für seltene Erkrankungen oder wenn er es schon weiß, dann vielleicht zum Zentrum für seltene Nierenerkrankungen, die gibt es ja auch, das wird ja schon immer mehr aufgesplittert, je nachdem. Das ist also das, was wir uns wünschen. Und für uns in der Selbsthilfe würden wir uns wünschen, dass mehr die Patienten aus sich herauskommen, auch in dem Sinne, dass sie in der Selbsthilfe aktiv sind. Wir haben schon einige, die richtig aktiv sind, die regelmäßig aktiv sind und an unseren Online-Treffen teilnehmen und dann auch gerne mit den Neuen dann ins Gespräch kommen. Das hilft gerade den Neuen auch viel, wenn dann so, ich sag mal, in Anführungszeichen alte Hasen dabei sind. Und natürlich würden wir uns auch wünschen, wenn es die finanzielle Ausstattung der Selbsthilfegruppen sich verbessern würde, weil ich hatte eben unser Jahrestreffen angesprochen. Das ist relativ gut finanziert im Moment. Also wir kriegen da Unterstützung, das publizieren die wir auch auf unseren Online-Leitern, da sind wir ja auch zu verpflichtet zu. Jetzt konkret für unsere Jahrestagung, um mal nur eine Hausnummer zu nennen, bei einer Teilnahme von ungefähr 120 Personen, 60.000 Euro kostet für ein Wochenende, inklusive natürlich Honorare. Die werden im Moment gedeckt, 10% ungefähr von den Teilnehmern selbst oder von uns dann halt als Selbsthilfegruppe, aber auch von der DAK Deutschland und von der Aktion Mensch. Das sind so zwei große Player, die da mitspielen. Aber es gibt auch die sogenannte Pauschalförderung der Krankenkassen. Die ist zwar aufgestockt worden, das könnte aber noch mehr aufgestockt werden. Vor allen Dingen, weil die Selbsthilfegruppe nicht nur wir wachsen. Wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich unser 300. Mitglied begrüßen. Und vor 5, 6 Jahren waren wir noch so knapp über 100 nur. Also wir wachsen stetig. Aber wir wissen ja auch, wir stehen ja auch in Kontakt mit anderen Selbsthilfegruppen. Die wachsen auch immer selbst und der Bedarf ist immer mehr da. Nach Selbsthilfeaktivitäten. Aber das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Vor allen Dingen, weil irgendwann die Arbeit dann auch nicht mehr von Ehrenamtlichen gestemmt werden kann, die gerade, wenn sie ja betroffen sind, auch nicht ihr volles Potenzial abschöpfen können. Ich zum Beispiel bin Erwerbsminderungsrentner und kann das nur so nebenbei einige Stunden machen, aber wir sind in der glücklichen Lage und darum habe ich auch den Vergleich. Wir haben eine Halbtagskraft, die wir bezahlen können und dass es da einen Unterschied macht und es würde wirklich sehr viel helfen, wenn mehr Selbsthilfegruppen auch festangestellte Personen hätten, die sich dann intensiver mit ihrer Arbeit beschäftigen könnten und dann zum Beispiel auch Sprechstunden mehr anbieten könnten. Nur um so ein Beispiel mal in den Raum zu werfen.
Super spannend und auch schön, dass Sie die Bedarfe decken können mit Ihrer wertvollen Arbeit. Und Sie haben gerade schon von den Neuen gesprochen. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, aber auch direkt an Sie, Herr Dr. Wilden. Was möchten Sie den Betroffenen auf den Weg geben? Ja, die vielleicht jetzt gerade zuhören, das alle SMA zu hören und auch vor allem vielleicht auch gerade ganz frisch ihre Diagnose erhalten haben.
Also ich versuche es mal positiv, dass ich auch oft das an dem Telefon sage den Patienten, wenn ich oder Betroffene mich anrufen, erstmal locker bleiben, wie man es so schön sagt, und auch ein bisschen rational bleiben. Erstmal davon sich klar machen, dass man nicht alle Symptome kriegt, die man mit Morbus Fabry hat und dann sehr wahrscheinlich nicht alle kriegt. Und dass es immer auch ein Weiterleben, also ein Leben mit Fabri ist möglich, wenn ich das auch mal so ein bisschen pauschal sagen kann. Man muss sich vielleicht gegebenenfalls anpassen, aber es ist ja häufig so, dass man sich ein Leben anpassen muss den Umständen. Also das Leben hört nicht auf, jetzt mit der Diagnose Morbus Fabry. Unter Umständen kann das dann auch dann erst mal so richtig anfangen, wenn man nämlich lernt, sich den Gegebenheiten anzupassen. Und wie auch die Frau Wolf das eben sagte, dass man da halt Gleichgesinnte kennenlernt und was das bedeutet, wenn man dann zu gewissen Teilen des Spektrums der Bevölkerung schneller Freundschaft schließen kann, weil man sich da halt wiederfindet und man gewisse Dinge nicht erklären muss, eben wenn man zum Beispiel morgens mal nicht so gut aus dem Bett kommt, weil einem alles wehtut.
Genau, also was ich mir wünsche oder wo ich auch gerne hin diskutiere mit Betroffenen, ist ein ganz gutes Gleichgewicht zu finden aus der, ja, der Erleichterung, okay, ich weiß jetzt, was los ist, das sind die Symptome, das ist nicht mehr ein unbekannter, komischer Zustand, der sich mysteriös und bedrohlich anfühlt, sondern hey, das ist Morbus Fabry, das gibt es. Das ist nicht toll, aber es ist auch nicht ganz furchtbar. Mit dem kann man leben, um es mal umgangssprachlich auszudrücken. Und jetzt zu schauen, was kann man tun? Welche Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten gibt es? Was kann man tun? Und wie kann man auch mal, wenn man zum Beispiel, wie Dr. Willen jetzt sagte, morgens einfach nicht aus Bett kommt wegen Schmerzen, wie kann man auch mal sich sozusagen einfach hängen lassen und feststellen, hey, es ist jetzt ein blöder Tag, da darf ich auch mal in eine schlechte Emotionen gehen. Wie kann ich aus diesen beiden Zuständen ein ganz gutes Gleichgewicht finden? Also die Erleichterung, ich kann was tun, Selbstwirksamkeit, aber auch dieses sich selbst zugestehen, hey, ich habe eben einen Morbus Fabry und damit kann man leben. Es ist manchmal ein bisschen schwerer als bei anderen, aber hey, es ist möglich. Und das ist so die Botschaft, die ich gern geben würde. Und auch vielleicht nochmal zurück zu der Frage der Kommunikation. Ich glaube, dass es einfach gut ist, wenn Menschen, die an Morbus Fabry leiden, auch aktiv ihre Bedarfe und Wünsche und auch ihre Besonderheiten ansprechen und auch zum Beispiel Ärzten einfach sagen, was sie brauchen. Ich glaube, das ist sehr hilfreich.
Ja, und damit möchte ich Danke sagen. Danke an Frau Wolf und an Herrn Dr. Wilden. Danke für Ihre Einblicke und für Ihre Botschaften rund um das Thema Morbus Fabry. Schön, dass Sie da waren und danke, dass ihr auch mit dabei wart. Und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann seid auch beim nächsten Mal mit dabei hier im Weird Stories Podcast.